Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe gedacht, wir starten heute mal ein bisschen anders in die Predigt, nämlich mit einem kleinen Quiz. Das ist so wie bei Wer wird Millionär, dass ich eine Frage stelle und dann gibt es 4 Antwortmöglichkeiten. Der kleine Unterschied zu Wer wird Millionär ist, dass man nichts gewinnen kann, keine Millionen und so. Aber man kann auch nichts verlieren. Das heißt, wenn ihr sagt, ich habe da keine Ahnung davon, dann dürft ihr einfach stricken, wo ihr denkt, das könnte vielleicht sein, also einfach raten. Das ist mehr so zum Spaß bisschen als Einstieg. Und zwar die erste Frage ist, wer wurde 2004 Fußball-Europameister? Also vor 20 Jahren, schon lange her, war das England, Portugal, Deutschland oder Griechenland? Jetzt dürft ihr einfach strecken, wenn ich es nochmal sage, wer meint, es war England? Oder wer rät, es war England? Wer meint, es war Portugal? Einfach mutig strecken, paar, genau. Wer meint, es war Deutschland? Und wer meint, es war Griechenland? Wow, also die meisten liegen richtig, Griechenland stimmt. Oder hat man es vorher schon kurz gesehen? Ja. Ah, okay. Ja, das ist tricky immer mit diesen Präsentationen. Okay, also, aber ihr hättet es auch so gewusst wahrscheinlich. Jetzt kommt diese Frage, die man hier nicht lesen kann. Weiß jemand sogar, wer der Trainer damals war? Manometer, also 100 Punkte. Otto Rehhagel war der Trainer, ein Deutscher. Insofern, finde ich, waren wir Deutschen auch ein bisschen mit beteiligt. Also, ein bisschen so. Jetzt verlassen wir Griechenland. Es gibt insgesamt übrigens nur 3 Fragen. Wir kommen zur zweiten. Wir verlassen den Fußball, aber bleiben bei Griechenland, so rum. Und zwar geht es darum, welches ist die zweitgrößte Stadt in Griechenland? Ist es Korinth oder Athen, Thessaloniki oder Philippi? Wer meint, es könnte Korinth sein? Wer meint, es könnte Athen sein? Hauptstadt kann ja auch die zweitgrößte Stadt sein. Ja. Wer meint, es ist Thessaloniki? Und wer meint, es ist Philippi? Also die Mehrheit war auch hier richtig. Thessaloniki ist die zweitgrößte Stadt. Die größte ist tatsächlich Athen und die zweitgrößte Thessaloniki. So 1 Million Einwohner ungefähr. Vielleicht ist der eine und andere dort schon mal mit dem Flugzeug hingeflogen, wenn es in den Urlaub ging. Je nachdem, wo man in Griechenland ist, fliegt man manchmal dahin. Und Thessaloniki, das ist eine Stadt, die gab es vor 2000 Jahren auch schon und davor wahrscheinlich auch. Also auf jeden Fall zu Zeiten des Paulus gab es diese Stadt auch. Und Paulus war auch dort. In der Bibel lesen wir immer Thessalonich, aber das ist die gleiche Stadt. Und wir gucken mal kurz, genau hier auf der Karte, seht ihr so, links oben ist Philippi und dann, da war der Paulus zuerst und dann kam er nach Thessaloniki, danach ging es weiter nach Berea. Und deshalb jetzt auch dieses kleine Quiz, weil wir haben so eine kleine Predigtreihe über die Apostelgeschichte und heute geht es um das, was in Thessaloniki geschehen ist. Und das ist jetzt auch die dritte und letzte Frage, nämlich was ist dort in Thessaloniki geschehen? War es so, dass der Paulus ins Gefängnis geworfen wurde? War es so, dass sein Gastgeber, also der Gastgeber des Paulus, verhaftet wurde und nur durch eine Kaution freikam? Oder wurde wegen des Paulus eine Versammlung einberufen, weil er das Gewerbe der Stadt schädige? Oder war es so, dass ein Mann während seiner Predigt einschlief und aus dem Fenster fiel? Ich sage dazu, alle 4 Dinge sind passiert irgendwo. Die Frage ist nur, was war in Thessaloniki? Auch da dürft ihr einfach wieder fröhlich raten. Wer meint, das erste stimmt, dass er ins Gefängnis geworfen wurde? Wer meint, das zweite ist es, dass der Gastgeber verhaftet wurde und nur durch eine Kaution freikam? Wer meint das dritte, dass wegen Paulus eine Versammlung einberufen wurde? Da ging es darum, dass er das Gewerbe der Stadt schädige. Und wer meint das vierte, dass ein Mann einschlief während seiner Predigt und aus dem Fenster fiel? Ja, also wie gesagt, alles gab es mal, aber richtig ist tatsächlich das zweite. nämlich sein Gastgeber wurde verhaftet und kam nur durch eine Kaution frei. Werden Sie uns dann gleich vorlesen? Ein paar hatten es richtig, super. Das erste war in Philippi, das ist vielleicht mit das bekannteste, wo Paulus und Silas dann in der Nacht Gott lobten. Und das dritte, das war in Ephesus, da wurde diese Versammlung einberufen, weil er das Gewerbe der Stadt schädigt. Und das vierte, das war in Troas. Da ist tatsächlich ein Mann während seiner Predigt eingeschlafen. Für uns Verkündiger immer wieder ermutigend, dass dem Paulus auch so ging. Also was heißt auch, hier kommt es nicht vor, gell, aber in anderen Orten. Nein, also tatsächlich ist beim Paulus jemand eingeschlafen und der saß dummerweise wohl auch so im Fenster und ist dummerweise auch nach außen gefallen. Drei Stockwerke, glaube ich, waren es, die er runtergefallen ist, war tot. Paulus ging runter und durch Jesu Kraft hat er ihn wieder zum Leben erweckt. Spannende Sache in der Apostelgeschichte nachzulesen. Aber wie gesagt, uns geht es jetzt um Thessaloniki und das wird in Apostelgeschichte 17 berichtet. Ich lese es uns vor und ihr könnt, wenn ihr wollt, hier vorne mitlesen. Ich lese jetzt mal nur die Verse 1 bis 4. Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Wie gesagt, sie kamen von Philippi jetzt hier nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Gemeinde und nach seiner Gewohnheit ging Paulus in ihre Synagoge. An drei aufeinanderfolgenden Sabbaten sprach er zu den Versammelten, er ging von den Heiligen Schriften aus, half ihnen, sie zu verstehen und wies ihnen daraus nach, dass der versprochene Retter leiden und sterben und danach vom Tod auferstehen musste. Und dieser versprochene Retter, sagte Paulus, ist Jesus. Den verkündige ich euch. Von den Juden ließen sich nur wenige überzeugen. Aber von den Griechen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten, schloss sich eine große Anzahl Paulus und Silas an, darunter auch viele einflussreiche Frauen. Bis daher erstmal, nachher lesen wir weiter. Also Paulus und Silas, wichtiger Begleiter von Paulus, die kommen nach Thessalonich und jetzt sehen wir hier so ein paar Dinge, die typisch sind für Paulus. Nämlich das eine, dass er zuerst immer in die Synagoge ging. Also er ging zuerst zu den Juden. Die Juden haben damals ja auch schon weit verstreut gelebt, also auch da in Griechenland gab es Juden und die hatten eben in dieser großen Stadt eine Synagoge. Thessalonich war auch damals schon eine große Stadt. Sie hatten eine Synagoge und dort hat er dann eben zuerst das Wort Gottes verkündigt. Wobei, genau genommen, er war nur dort, weil es hier heißt, es gab drei aufeinanderfolgenden Sabbaten, hat er das verkündigt. Wir werden nachher sehen, der war gar nicht länger da. Das waren wirklich nur diese drei Sabbate und sicherlich hat er auch unter der Woche über Jesus gesprochen und hat sich mit Leuten getroffen und so. Aber so diese öffentliche Verkündigung fand in der Synagoge statt. Und das andere, was auch typisch für ihn ist, ist, dass er natürlich über Jesus gesprochen hat, aber jetzt merkt man hier auch, Vers 3 oder Ende von Vers 2, er ging von den Heiligen Schriften aus, also unser Altes Testament, das die Heiligen Schriften damals für die Juden, und half ihnen zu verstehen und wies ihnen daraus nach, dass der versprochene Retter leiden und sterben muss. Also das war auch so was Typisches für Paulus, dass er eben versucht hat, den Juden jetzt aus den Heiligen Schriften, aus ihren wichtigen Schriften das nachzuweisen. Der Messias, er muss leiden und sterben. Dieser versprochene Retter, Alten Testament Messias genannt, muss leiden und sterben. Das war so das, was für die Juden so ganz schwer zu greifen war. Dass der Messias leiden muss und auch noch sterben, das hat nicht in die Vorstellung reingepasst. Aber er hat es nachgewiesen. Mich würde es immer interessieren, was er da genau gesagt hat. Ich nehme an, er hat Jesaja 53 auf jeden Fall mit dabei gehabt. Und andere Stellen sicherlich auch. Aber er blieb nicht bei dem allein stehen, sondern er hat auch gesagt, und dann ist er auferstanden. Und damit ist auch klar, er ist Gott. Ja, er ist gestorben für unsere Schuld und er ist auferstanden vom Tod. Und trotzdem, Vers 4, es ist so doch ernüchternd, wie das der Lukas uns aufschreibt, von den Juden ließen sich nur wenige überzeugen. Also einige schon, manche kamen zum Glauben an Jesus, aber es waren wenige. Aber dann gab es eine andere Gruppe, nämlich die Griechen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten, von denen schlossen sich eine große Anzahl Paulus und Silas an. Kam eine große Zahl von denen zum Glauben an Jesus. Was war das für eine Gruppe? Das waren Griechen, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Also das gab es auch, das ist eigentlich spannend, gell? Man kann ja nicht zum Jude sein wechseln, weil das da gehört man durch Geburt eben dazu oder nicht. Aber den jüdischen Glauben hatten damals manche angenommen. Manche der Griechen. In der Luther-Übersetzung steht da immer Judengenossen. Und damit ist einfach das gemeint, solche, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Und von denen kam jetzt eine ganze Reihe zum Glauben an Jesus. Jetzt lese ich uns weiter die Verse 5 bis 10. Da wurden die Juden von Eifersucht gepackt. Also das waren jetzt nicht die Juden, die zum Glauben gekommen waren, sondern eben die anderen, die nicht an Jesus geglaubt haben. Die wurden von Eifersucht gepackt. Sie holten sich ein paar Männer, die auf dem Markt herumlungerten und zu allem fähig waren, brachten mit ihrer Hilfe einen Volksauflauf zustande und versetzten die ganze Stadt in Aufregung. Mit der Volksmenge zogen sie vor das Haus Jasons und wollten Paulus und Silas herausholen, um sie vor die Volksversammlung zu stellen. Als sie die beiden dort nicht fanden, schleppten sie Jason und einige andere Brüder vor die Stadtobersten und riefen: Die Leute, die in der ganzen Welt Unruhe stiften, sind in unsere Stadt gekommen. Jason hat sie in sein Haus aufgenommen. Allesamt verletzen sie die Gesetze des Kaisers und behaupten, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Mit diesen Worten versetzten sie die Volksmenge und die Stadtobersten in große Aufregung. Jason und die anderen Christen mussten eine Kaution stellen, bevor man sie wieder freiließ. Noch in der Nacht brachten die Brüder Paulus und Silas auf den Weg nach Beröa. Auch dort gingen die beiden bei der ersten Gelegenheit in die Synagoge. Und dann geht der Bericht von Beröa weiter. Aber das kommt dann nächsten Sonntag. Hier haben wir jetzt diese Sache mit diesem Gastgeber von Paulus. Der Jason war derjenige, bei dem Paulus und Silas gewohnt hat. Und als sie eben Paulus und Silas dann nicht gefunden haben, dann haben sie den Jason mitgenommen und andere Christen. Und die mussten eine Kaution leisten, damit sie überhaupt wieder freigekommen sind. Jetzt könnte man hier vieles zu diesem Abschnitt sagen. Ich möchte nur eines sagen und dann gucken wir uns noch ein paar Verse aus dem 1. Thessalonicher Brief auch noch an. Aber was mir besonders aufgefallen ist oder was ich echt erstaunlich finde, ist, die waren nur gute 3 Wochen dort. Also so hieß es ja am Anfang, an 3 Sabbaten hat Paulus da eben Gottes Wort verkündigt. Und sicherlich auch zwischendrin, aber sagen wir mal, 3-4 Wochen waren die dort. Und in dieser Zeit ist eine Gemeinde entstanden. 3-4 Wochen für so eine Gemeindegründung, das ist, finde ich, unglaublich. Also ich glaube, jeder Missionar heute wäre begeistert, wenn sowas passieren würde. Oft sind es viele, viele Jahre, wo man an einem Ort ist, damit was geschieht und so. Und hier in dieser kurzen Zeit ist die Gemeinde entstanden. und die ist danach auch nicht wieder eingegangen. Könnte man sich ja auch gut vorstellen, gell, dass dann bei all dem Gegenwind das auch sich ruckzuck wieder auflöst. Aber nein, durch die Thessalonicher Briefe merken wir es, die Gemeinde ist quicklebendig. Wir werden nachher da noch was davon lesen. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass in so kurzer Zeit eine Gemeinde entsteht, Menschen zum Glauben kommen und dadurch eine Gemeinde entsteht, die bestehen bleibt. Und letztlich dachte ich, es liegt daran, was wir zum Beispiel in Lukas 18 lesen, an anderen Stellen auch, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ich denke, das ist die einfache Antwort auf die Frage, wie könnte das in so kurzer Zeit entstehen? Und das möchte ich auch dir und mir sagen. Es gilt eben auch genauso für dich. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Vielleicht hast du Situationen, vielleicht hast du Personen im Kopf, wo du so Unmöglichkeiten im Kopf hast. Und ich will dir sagen, was unmöglich aussieht, menschlich gesehen, das ist bei Gott eben doch möglich. Und das ist jetzt wahrscheinlich nichts so sonderlich Neues. Aber ich glaube, wichtig, dass wir es immer wieder hören und neuen Blick nehmen. Und bei solchen Situationen oder Menschen, die wir vielleicht schon seit Jahren beten, dass wir dranbleiben und sagen, ja, und ich will weiter vertrauen. Und ich will weiter darum bitten, im Glauben an Jesus, dass Gott da Großes tun kann, auch wenn es bisher noch nicht war. Wenn die Zeit Gottes gekommen ist, wenn er Situationen und Menschen vorbereitet hat, dann ist das Unmögliche möglich. Und ich glaube, da liegt auch so dieser Schlüssel, so wenn die Zeit Gottes gekommen ist. Manchmal ist es so, dass es lang braucht, bis eben etwas geschieht, weil so Gottes Zeitpunkt noch nicht da ist. Aber wenn Gottes Zeitpunkt da ist, dann geschieht's. Ich glaube, viele von uns können sich an das erinnern, dass wir das als Volk so schon miterlebt haben. Also wer so in meinem Alter und älter ist, der hat es damals vor 35 Jahren in diesem Herbst 89 miterlebt, dass etwas passiert ist, was kurz davor noch unmöglich schien. Dass diese Mauer in Berlin gefallen ist, die innerdeutsche Grenze aufgegangen ist und aus diesen zwei Staaten wieder ein Staat wurde. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war im August 89 noch in Berlin. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht schon mal erzählt habe hier, aber ich will jetzt kurz noch mal sagen, ich war da so als Teenager in Berlin und bin an dieser Berliner Mauer gestanden, von beiden Seiten im Westen, wo man direkt hingehen konnte und wo die Mauer bunt besprüht war. Und dann haben wir einmal auch einen Ausflug nach Ost-Berlin gemacht. Und da sind wir auch so Richtung Mauer gelaufen, Richtung Brandenburger Tor. Das stand ja im Ostteil. Aber man konnte gar nicht hin ans Brandenburger Tor, sondern da standen so diese Soldaten, diese Grenzwächter. Weil kurz dahinter war dann die Mauer. Und man konnte die Mauer nur so in der Entfernung sehen, eben gut geschützt. Und da, man konnte sehen, da ist sie grau. Und ich könnte mir im August 89 nicht vorstellen, dass diese Mauer irgendwie in der nächsten Zeit fallen könnte, in den nächsten Jahren, war für mich unvorstellbar. Aber einige Monate später ist sie gefallen. Und ich bin fest davon überzeugt, da war es so. Viele haben Jahre und Jahrzehnte dafür gebetet. Und dann war dieser Zeitpunkt Gottes gekommen, wo das, was unmöglich schien, eben möglich wurde. Und deshalb möchte ich uns erinnern und ermutigen, lasst uns für Unmögliches beten, in dem Wissen, dass Gott es möglich machen kann. Für mich ist es heutzutage so Länder wie Nordkorea. Da bete ich echt auch schon seit Jahren, Jahrzehnten mittlerweile dafür, dass dieses Land aufgeht. Und es sieht so unmöglich aus. Aber lasst uns da weiter beten, dass Gott ein Wunder tut. Und man kann vieles andere nennen, die Geiseln in Israel, die Situation in Israel, der Ukraine-Krieg, solche Dinge, wo man irgendwie den Eindruck hat, da tut sich nichts groß zum Guten. Aber man könnte viele Beispiele von verfolgten Christen nennen. Lasst uns weiter beten, dass Gott Unmögliches möglich macht und genauso auch in unseren persönlichen Situationen. Und jetzt wollen wir noch ein paar Verse aus dem 1. Thessalonicher Brief anschauen. Heute recht viel Bibeltext, aber da lese ich uns jetzt nur ein paar Verse. Und zwar 1. Thessalonicher 1, Vers 6 bis 9. Wir gucken noch mal kurz auf diese Karte drauf. Und zwar Paulus, wir haben es vorher schon mitbekommen, er musste nach Thessalonik zügig nach Beröa weiter. Die Christen haben ihn dort weitergeschickt und er kam nach Beröa. Und ich finde es immer toll, da heißt es dann, und sie gingen dort in die Synagoge. Also die haben sich gar nicht irgendwie einschüchtern lassen von den Problemen in Thessalonik, sondern die haben dort direkt weitergemacht. Und später kamen sie dann nach Athen und dann nochmal später kamen sie nach Korinth. Und in Korinth war Paulus längere Zeit, so 1,5 Jahre. Und von dort aus hat er den 1. Thessalonicher Brief geschrieben. Also so ungefähr 1,5 Jahre nach dieser Gemeindegründung in Thessalonik hat er schon diesen Brief geschrieben. Das ist auch der älteste Brief von Paulus, den wir haben. Und da gucken wir uns jetzt ein paar Verse an, wo er eben auch darüber schreibt, wie war das damals, als wir bei euch waren. 1. Thessalonicher 1, Vers 6 bis 9. Ihr seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild unseres Herrn. Obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. So seid ihr ein Vorbild für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia geworden. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Also der Paulus, er spricht davon, wie diese Thessalonicher solche waren, die eben ihnen gefolgt sind, ihrem Beispiel und damit letztlich auch dem Beispiel des Herrn, dem Beispiel Jesu, dass sie sich eben ja dem angeschlossen haben. Und jetzt möchte ich uns auf zwei Dinge hinweisen. Ich fand es spannend in Vers 8, von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Ich habe da jetzt extra so diese alte Übersetzung gelassen mit diesem erschollen, weil das ist genau das Wort, was da im Griechischen auch steht. Das ist so ein Wort, das eigentlich für so einen Trompetenstoß ist. Und ich habe uns deshalb eine Trompete mitgebracht. Keine Angst, ich werde sie nicht spielen, nur so als Anschauungsmaterial. Vor langer Zeit habe ich mal Trompete gespielt, aber es ist echt schon lange her, deswegen verschone ich euch davon. Aber einfach so, vielleicht können wir es als Bild mitnehmen. Das ist das, was er sagt. Das ist wie so ein Trompetenstoß, so ein lauter Schall, den niemand überhören kann. Und so war das bei denen, dass sie das Wort des Herrn, also diese gute Botschaft von Jesus, weitergegeben haben und niemand konnte es überhören. Und ich dachte, wow, wie stark ist das, wenn man das von der Gemeinde sagen kann, hey, von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Also irgendwie in eurem Ort, in eurer Umgebung, da konnte man das nicht überhören. Diese gute Botschaft, die ging von euch aus. Und das Gleiche soll uns heute auch ausmachen. Wir sollen solche sein, wo man sagen kann, die gute Nachricht von Jesus, die erschallt von uns. Die gute Nachricht von Jesus soll von uns als Gemeinde aus erschallen. Manchmal vielleicht laut und manchmal vielleicht auch leise. Dieses Erschallen kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Das darf auch bei jedem so sein, wie es Jesus einem gegeben hat. Die einen sind vielleicht solche, die diese Gabe haben, dass sie überall und mit jedem irgendwie so über Jesus ins Gespräch kommen und man echt sagen kann, das kriegt ständig jeder mit. Und das ist super. Und andere sind vielleicht solche, die über viele Jahre Beziehungen bauen und dann im richtigen Moment etwas von sich erzählen und damit auch Jesu Botschaft weitergeben. Also so oder so, beim Dritten ist es nochmal anders, aber gut ist, wenn wir das im Kopf haben, als christliche Gemeinde sind wir nie für uns selber da, sondern es ist immer dieser Auftrag, dass andere Menschen diese gute Botschaft von Jesus mitbekommen. Und dass andere Menschen in irgendeiner Form die Chance bekommen, Ja zu sagen zu Jesus, zum Glauben an Jesus. Insofern ganz toll auch, dass er diese Lego-Tage macht. Das ist eine super Chance. Wir hatten es sofort in Sommerferien in Albstadt auch. Und es war toll, da waren einfach viele Kinder dabei, die sonst nie zu uns kommen. Und damit waren dann beim Gottesdienst am Sonntag viele Eltern und Verwandte mit dabei, die die Sachen anschauen wollten, die sonst nie da waren. Eine gute Möglichkeit, um diese gute Botschaft weiterzugeben. Und viele andere Möglichkeiten eben gibt es auch, aber lasst uns das im Blick haben. Das ist unsere Aufgabe. Hans-Günter Wenzler hat es immer wieder, finde ich, gut gesagt. Wir sind als Gemeinde nie ein Kreuzfahrtschiff, wo es darum geht, dass es uns so gut geht, sondern wir sind immer Seenotrettungskreuzer. Es geht immer darum, dass wir gucken, wo sind Menschen am Ertrinken, so im übertragenen Sinn, wo lassen sich Menschen retten. Und eben durch das, dass sie zum Glauben an Jesus kommen und damit in eine Beziehung zu Gott kommen. Und jetzt diese Thessalonicher, die waren da irgendwie schon besonders begabt wohl. Also sie waren als Gemeinde richtig bekannt dafür. Wenn man von ihnen sagen kann, das ist erschollen von euch, die gute Botschaft. Und jetzt die Frage, wie kommt das? Warum war das so ein besonderes Zeichen bei Ihnen? Und ich denke, so ein Grund sehen wir am Ende von Vers 9. Dort heißt es, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt. Da merkt man, da hat so eine richtige Veränderung stattgefunden. Sie haben sich von den Götzen abgewandt und haben sich dem lebendigen Gott zugewandt. Wir nennen es auch Bekehrung. Wenn es vorher in die eine Richtung ging, dann ging es jetzt in die andere Richtung. Und wir haben es vorher ja in Apostelgeschichte gehört, die hatten gleich riesen Gegenwind. Also der Jason als Gastgeber des Paulus wurde sogar verhaftet und andere Christen auch. Und die anderen, die da zum Glauben an Jesus kamen, denen ging es sicherlich auch nicht besser. Und so hatten die von Anfang an einen riesen Gegenwind und trotzdem gab es eben diese Menschen, die sich bekehrt haben, die Ja gesagt haben zu Jesus. Und ich denke, diejenigen, die das eben unter diesen Umständen getan haben, die waren auch voll dabei. Die haben sich das wahrscheinlich schon gut überlegt. Das ist das, was wir von Christen in muslimischen Ländern auch immer wieder hören, dass sie sagen, wenn wir mit jemandem über Jesus reden, dann sagen wir, du bekommst zweierlei, nämlich zum einen das ewige Leben, also die Freundschaft mit Gott, und zum anderen bekommst du Verfolgung. Das heißt, wenn jemand überlegt, ob er Ja sagt zu Jesus, dann weiß er, es wird diese Verfolgung mit dazugeben. Aber wer dann eben Ja sagt, der ist auch voll dabei und und mache da keine halbe Sache, sondern ganze Sache. Und vielleicht braucht es das auch für uns als Menschen, also ich rede von mir und vielen, hier geht es wahrscheinlich ähnlich, dass wir schon lange an Jesus glauben. Wenn du auch jemand bist, der schon lange an Jesus glaubt, vielleicht ist es für uns gut und wichtig, manchmal auch so eine neue Hinwendung zu Jesus zu vollziehen und zu sagen, auch wenn ich das vor langer Zeit schon entschieden habe, will ich auch jetzt wieder bewusst sagen, das soll es keine Götzen in meinem Leben geben. Also man wird sagen, naja, gibt es bei mir auch nicht. Ich habe keinen Buddha daheim stehen oder so. Aber Götzen sind ja einfach diese Dinge, die so an die erste Stelle in meinem Leben kommen wollen. Und dass wir sagen, es soll nichts an die erste Stelle in meinem Leben kommen, außer Jesus. Und vielleicht ist es gut, das zwischendurch wieder neu zu sagen, diese Sache oder diese vielleicht Person oder was auch immer, das soll nicht an die erste Stelle kommen. Ich will mich abwenden von allen Götzen und will mich ganz neu wieder Jesus zuwenden und sagen, Jesus, du allein sollst an der ersten Stelle stehen in meinem Leben. So wie es der Markus Weiser uns vorher gut gesagt hat mit diesem Vers aus Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles zuteil werden. So soll es je länger, desto mehr sein, dass Jesus allein in unserem Fokus steht. Überhaupt, wenn du an Jesus glaubst, dann geht es darum, das wird mir immer wichtiger, geht es nicht mehr darum, was ist mein Ziel, was ist mir wichtig, wie kann ich mich irgendwie selbst verwirklichen oder so, sondern es geht darum zu fragen, Jesus, was ist dir wichtig, was ist dein Ziel? Und ich sag's mal so, Jesus, wie kann ich dich verwirklichen? Deswegen habe ich so das Letzte genannt, es geht nicht um Selbstverwirklichung, sondern um Jesus-Verwirklichung. Darum soll es dir gehen, darum soll es mir gehen, wenn wir Nachfolger Jesu sind. Und wir dürfen gerne auch darum beten, dass es Jesus immer mehr in unserem Leben schenkt, dass wir eben einfach nur nach dem fragen wollen, Jesus, was ist dein Ding und was ist deine Sache? Und wir kommen dabei gar nicht zu kurz. Das Schöne ist, da erleben wir die größten Abenteuer und großartige Dinge. Und so, ja, es ist eine tolle Sache, mit Jesus so unterwegs zu sein. Ich habe im Urlaub ein Buch gelesen. Das war echt toll. Wir waren in Kroatien im Urlaub. Das war richtig schön, haben da eine tolle Zeit gehabt. Und das andere Tolle war, dass ich ein gutes Buch dabei hatte. Und zwar heißt es Mein Leben für meine Freunde. Und da erzählt die Autorin, sie ist eine Amerikanerin, von ihrem ganz normalen Leben als Christin. Sie war irgendwie in einer Firma angestellt, da Projektleiterin, also irgendwie schon so ein bisschen eine höhere Position oder verantwortungsvolle Position. Und war für sie alles in Ordnung so. Sie hatte gar nicht jetzt irgendwie das Bedürfnis, was zu ändern. Aber da hat Jesus in ihr Leben hineingesprochen und hat ihr über so eine gewisse Zeit klar gemacht, dass sie nach Afghanistan gehen soll. Das war so damals vor 20 Jahren ungefähr, Anfang der 2000er Jahre. Und zuerst war das undenkbar für sie. Und dann hat sie so in ihren Hauskreis hat sie davon berichtet. Und die haben alle gesagt, nee, auf keinen Fall, also das machst du nicht. Afghanistan ist total gefährlich und so. Und das stimmt ja auch. Aber auf jeden Fall, sie blieb dran, Jesus zu fragen, habe ich dich jetzt da richtig gehört und dies und das. Und auf jeden Fall, letztlich ging sie dann nach Afghanistan, weil es so dieses konkrete Reden Jesu war. Und dann war sie da 10 Jahre in Afghanistan. Und ich fand es einfach sehr ermutigend, wie sie so bereit war, das zu machen, was Jesus ihr gesagt hat. Und wenn du und ich, wenn wir fragen, dann nehme ich an, sagt Jesus jetzt nicht, geh nach Afghanistan, aber vielleicht sind es andere Dinge, die uns herausfordern. Und egal was es ist, lasst es uns tun, ob es große oder kleine Dinge sind, mit Jesus an der Seite ist es immer das Richtige. Und so wollen wir uns so eine kurze Zeit der Stille nehmen, bevor ich noch mit uns bete, wo wir uns vielleicht noch mal kurz über diese drei Punkte Gedanken machen können und gerne auch so in der Stille zu Jesus sagen können, das Letzte, was wir hatten, vielleicht ist dir was wichtig geworden und vielleicht willst du Jesus sagen, hey, dieses und jenes soll nicht an den ersten Platz kommen, sondern du sollst allein an der ersten Stelle weiterhin stehen. Oder eben, Jesus, ich möchte einfach offen sein für das, was du mir zu sagen hast und will das auch tun. Oder bei diesem zweiten Punkt, dass die gute Nachricht erschallen soll, vielleicht hast du Menschen im Kopf, die dir besonders auf dem Herzen liegen, darfst gern auch in der Stille da für sie beten. Oder auch sowas, was dir unmöglich erscheint. Auch das darfst du Jesus im Gebet bringen. Einfach, wer möchte, kann so für sich in der Stille beten. Und ich mache dann noch einen Abschluss mit dem Gebet von hier vorne. Guter und großer Gott, ich danke dir, dass das stimmt, was an mehreren Stellen in der Bibel steht, nämlich, dass das, was bei Menschen unmöglich ist, bei dir möglich ist. Und du weißt um die Situation, an die wir denken. Ich bitte dich sehr, dass du da Großes wirkst, dass wir dich da weiter darum bitten, im Vertrauen darauf, dass du wirkst. Und dass wir es dann miterleben dürfen, wie du Großes wirkst und das wieder zu deiner Ehre. Und ich bitte dich, Jesus, dass es bei jedem von uns, der dir nachfolgt, dass es uns immer mehr darum geht, dass du verwirklicht wirst und nicht so um unsere Selbstverwirklichung geht. Bitte gib du, dass wir immer mehr diesen Wunsch haben, dass das geschieht, was du haben möchtest und dass wir uns da immer mehr von dir gebrauchen lassen können. Danke, dass du selber das in uns bewirken möchtest und ich bitte dich genau um das und auch das zu deiner Ehre. Amen.